dein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform Podcasts. Ich sitze hier heute mit Julia von Winterfeld von Soulworks und wir sprechen heute über das ganze Thema Purpose, Sinn und auch welche Implikationen denn das eigentlich für Führung hat. Julia ist ein Advokat für mehr Sinn in unseren Aufgaben. Ich glaube, das kann man so sagen. Und Julia, du hast 2015 Soulworks gegründet und begleitest da Unternehmen, aber auch Führungskräfte bei, sag ich mal, der Suche nach dem eigenen Sinn und wie kann ich mehr Sinn in das bringen, was ich tue. Davor hast du 20 Jahre schon in der digitalen Branche in verschiedensten Aufgaben verbracht und zuletzt sogar eine Agentur geleitet. Insofern, ich freue mich riesig, dass es klappt, dass ich da sein darf. Toll.
Ja, schön, dich hier zu haben. Vielen Dank.
Jetzt habe ich ja gerade schon so zwei Sätze, sag ich mal, Mini-Abriss, Julia, ja, in der Nutshell gemacht. Vielleicht magst du aber selber nochmal ein bisschen ausführlicher sagen, wer du bist, was dich hierher gebracht hat und was dich dazu vielleicht auch bewegt hat, Soulworks zu gründen.
Genau, ich weiß, also ich fange da an, wo du letztendlich aufgehört hast, also 2015, als ich dann Soulworks gegründet habe. Denn ich wusste eigentlich nicht, dass ich Anfang des Jahres 2015 so einen Wechsel in meinem Leben erfahren würde. Das heißt, ich war nicht an einem Punkt, wo ich dann zu gehen hatte, sondern ich war in einem Strategiegespräch, wo es hieß, wie sieht denn die Agentur für dieses Jahr aus? Was machen wir denn? Wo geht der Weg hin? Und als ich dann meinen Vorschlag vorstellte, kam dann die Rückmeldung, naja, also ich glaube, wir müssen noch radikaler werden in dem, was wir tun. Und da rutschte bei mir raus, ich glaube, das Radikalste, was wir machen können, ist, dass ich gehe. Und ich hatte natürlich schon einige Monate mir mit einigen Gedanken auseinandergesetzt. Und zwar waren für mich, du musst dir vorstellen, es war ja eine digitale Agentur. Wir machten digitale Services und Lösungen oder digitale Produkte. Und ich erkannte schon im Gespräch mit meinen Kunden damals, dass diese Digitalisierung durchaus auch eine kulturelle Veränderung mit sich ziehen wird. Nur war das nicht unser Schwerpunkt, aber ich hatte selber gemerkt, das wird ganz schön viel verändern in der Organisation selbst. Und als ich dann meinen damaligen Chef ansprach, wir müssen Business Transformation, so hieß das noch damals, Digital Transformation war noch kein Begriff, war er nicht so richtig davon angetan, sondern es hieß weiter an den digitalen Produkten bleiben. Also das war ein Gedanke in meinem Kopf. Der zweite Gedanke war selber meine eigene Führung. Ich war dann nach eben einigen Jahren Geschäftsführerin dieser Agentur und erlebte mich in so einem Zustand, wo ich nur noch Zahlen präsentierte und letztendlich nach London flog, um dann meine Zahlen zu präsentieren. Und wenn sie gut waren, war das gut. Wenn sie nicht so gut waren, musste ich schon Argumente haben. Und dann fragte ich mich einfach, bin ich so weit gekommen, in Anführungsstrichen so weit, bin ich so weit gekommen, um letztendlich nur noch entlang von Zahlen zu führen? Weil da waren dann natürlich, wenn es mal schlechter war, die Frage, okay, wo kann man einsparen? Muss man das Bier jetzt doch aus der Küche ziehen? Und. Und ich habe einfach gemerkt, das kann eigentlich nicht die Wahrheit von Führung sein. Und das war also der zweite Gedanke. Und der dritte Gedanke, das war dann mehr der persönliche Gedanke, dass ich erlebte, wie ich trotz meines Stolzes, kann ich schon fast sagen, diese Agentur führte, doch recht erschöpft war. Und eigentlich ja mir wenig Zeit nahm nur für mich. Und das hatte mich eben auch bewegt, dann doch in diesem Moment mich zu trennen und zu sagen, ich möchte tatsächlich wieder mehr Sinn sehen in meiner eigenen Aufgabe, aber genauso in der Aufgabe eines Unternehmens. Und zweitens aber auch mehr Menschlichkeit einfach bewahren, weil der Gedanke, die Digitalisierung wird uns auch die Menschlichkeit nochmals vor Augen führen und wie wir uns da gegenseitig begegnen können.
Jetzt erleben wir ja gerade, finde ich, so die letzten 1,5 Jahre einen krassen Aufschwung mit diesem Thema Purpose. Irgendwie jeder redet drüber. Wir haben ganz, ganz viele große Unternehmen, die jetzt Artikel im Handelsblatt haben und sagen, wir machen jetzt Purpose. Genau. Wie nimmst du denn den aktuellen Stand dieses Themas und auch der Diskussion ein bisschen wahr? Also hast du das Gefühl, das ist ernst gemeint oder das ist halt auch gerade Marketing-Thema?
Ja, also manchmal wünschte ich mir, ich hätte dieses Wort nicht ganz so geprägt. Ich möchte nicht sagen, dass ich diejenige war, die es geprägt hat, aber ich glaube schon, dass ich relativ früh auf diese Welle mit aufgestiegen bin. aber eben mit der Intention, wirklich wahrhaftig einen Sinn wiederzufinden in dem, was wir tun. Und wenn ich mir das heute anschaue, würde ich schon sagen, dass es ein wenig zu einer Handlungsmaßnahme geworden ist, wo man verleitet wird, vor allem als Führungskraft oder als Führungspersönlichkeit, zu sagen, das machen wir jetzt auch und können dann entsprechend einen Haken dahinter machen und dann geht's weiter. Man hat sozusagen begriffen, was ja nicht verkehrt ist, dass wir Menschen, und gerade das war ja der Aufschwung, die jüngeren Generationen sinnhaftes Arbeiten suchen. Inzwischen würde ich sagen, kann man das auch missbrauchen und sagen, gut, dann stecken wir halt einen Sinn drauf und dann werden die Jüngeren gerade dann auch davon beseelt werden, dahin zu gehen und dann ist es aber ein bisschen Business as usual oder in alten Formen wirklich noch weiterhin zusammenzuarbeiten. Und deshalb macht es mich schon fast traurig, dass wir in der Gefahr stehen, es zu missbrauchen. Den Begriff gibt es schon, Purpose Washing, genauso wie Greenwashing gibt es jetzt Purpose Washing. Und in der Tat, wenn es nicht ernsthaft, beziehungsweise man das in Unternehmen halbherzig und nicht wirklich mit einem Wollen nachgeht, dann ist das fast wie eine Farce.
Jetzt lass uns vielleicht noch mal einen Schritt kurz zurück machen. Und zwar für Jahrzehnte hat es ja gereicht, dass das oberste Ziel eines Unternehmens war, seinen Gewinn zu maximieren. Gerade in Aktiengesellschaften steht man ja immer ein bisschen in dem Spannungsfeld. Was wollen die Stakeholder und die Shareholder? Was erwarten die? Und was ist am Ende das operative Ergebnis, das einfach stimmen muss? Warum reicht das denn heute nicht mehr?
Ich glaube, wir erkennen, und wir meine ich so, wir Menschen, dass die reine Gewinnmaximierung uns nicht mehr auf diesem Planeten reichen wird. Weil was ist denn diese ständige noch mehr, noch mehr, noch mehr? Klar, wir können uns dann vielleicht mehr leisten als Einzelne oder die Unternehmung kann sich dann mehr leisten. Aber das ist doch nicht Sinn und Zweck, gemeinsam zu wirtschaften. Und dieser Gedanke, meine Wahrnehmung, wird jetzt einfach viel frontaler. Und wir erkennen, wir müssen eigentlich wieder zurück zu dem Kern dessen, was wir hier tun und verstehen wollen, welchen Beitrag wir wirklich leisten als Unternehmung, die natürlich dann auch ein Gewinn abwirft, aber dass dieser Gewinn nicht nur zu Nutzen in vielen Fällen der wichtigeren Personen in der Unternehmung, sondern zunutze wird, weiter darin zu wirtschaften, um noch größeren Beitrag unserer Gesellschaft zu leisten. Das glaube ich, wird einfach präsenter in unseren Gedanken und deshalb auch der Wunsch, weg von der Gewinnmaximierung hin zu einer sinnvollen Tätigkeit wieder, die trotzdem als Ergebnis noch Profit abwerfen kann.
Ihr schreibt auf eurer Website, dass Sinn, System und Seele Schlüssel für ein nachhaltig besseres Arbeitsleben sind. Warum genau die drei?
Also erstmal klingt es natürlich sehr schön, aber das ist nicht nur der...
Das steht ja außer Frage, dass das schön klingt.
Der Sinn dahinter. Also erstmal überhaupt wieder so sich diesen Sinn vor Augen führen, dann das systematisch nachgehen, ist der Wunsch dahinter. Und entsprechend mit einer, sag ich mal, intrinsischen Motivation, also mit der eigenen Seele, dem auch zu verfolgen. Das ist die Beschreibung der drei Worte. Glauben wir einfach, wenn wir diese drei Sachen angehen, es soll ja nicht chaotisch angegangen werden, sondern systematisch angegangen werden, dann werden wir zufriedener, erfüllter, beziehungsweise einfach, ja, wissender, und damit beruhigender vorangehen können. Mit dem Kern eben des Sinns, da drumherum das System, was wir dann darauf aufbauen oder ausbauen und dann wiederum mit dem Herz, mit der Seele entsprechend das zu befüllen.
Jetzt waren wir ja vorhin schon bei Purpose Washing, hatte ich vorher noch nie gehört, finde ich ein überragendes Wort tatsächlich. Deswegen machen wir jetzt mal Kontrastprogramm dazu. Was steckt denn für dich, also wenn ich dich frage, was, Julia, ist für dich Sinn und Purpose, was steckt für dich hinter diesem Wort, was würdest du mir antworten?
Ja, also ich antworte mal für das Individuum und dann kann ich das nochmal aufs Kollektiv oder auf eine Unternehmung übertragen. Also für mich steckt dahinter, dass jeder von uns erstmal einzigartig ist, sowieso im Erscheinen, aber jeder von uns ist eine einzigartige Persönlichkeit. Und wenn wir dem annehmen, dann erkennen wir in uns, dass da was ist, was wir tragen und in die Welt hinaustragen wollen. Ich beschreibe das nochmal mit ein paar anderen Worten. Also da ist eine Essenz in uns, die wir, dem wir geboren worden sind, die wir dann auch veräußern sollten, weil das eben unsere Einzigartigkeit ist. Mhm. Und dieses wieder zu entdecken oder vielleicht sogar auch erstmal zu entdecken, gilt es, glaube ich, in unserem Leben, weil wir ein Teil des größeren Ganzen sind und nicht umsonst hier auf der Welt sind, zumindest mein Glaubenssatz. Und wenn wir das eben finden, dann können wir viel mehr uns wirklich hundertprozentig mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Potenzial in die Welt bringen. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas gaga, aber und vielleicht sind es nur meine Glaubenssätze, aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass jeder von uns etwas in sich trägt, was einzigartig ist und wir dem in die Welt zu tragen haben. Auf das Unternehmen übertragen, glaube ich ebenso, muss man sich mal die Frage stellen, warum kommen denn diese ganzen Menschen eigentlich zusammen, um irgendetwas zu bearbeiten, erarbeiten, in die Welt tragen? Irgendwas hat uns ja angeregt, Klammer auf, könnte es durchaus sein, ich will nur das Geld verdienen und es reicht mir. Aber wer sich von diesem Gedanken trennen kann, geht zu irgendeinem Unternehmen hin, weil er von irgendetwas überzeugt ist, da arbeiten zu wollen. Weil er seine Kompetenzen da einbringen kann, weil er vielleicht von dem übergeordneten Ziel beeindruckt ist und da mitwirken möchte. Auf jeden Fall hat im Kollektiv dann dieses Unternehmen irgendetwas Einzigartiges, was man in die Welt hinaustragen möchte. Und das ist für mich dann der kollektive Purpose eines Unternehmens, eine gemeinsame Sprache zu finden, warum wir eigentlich alle hier sind, was uns da anzieht, was uns da einzigartig macht und was wir dann sozusagen weiter bearbeiten können und dann in die Welt hinaustragen können.
Gibt es denn, weil du gerade sagtest, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was so ihr grundeigener Purpose ist oder was sie auch so ein bisschen antreibt. Gibt es Möglichkeiten, wie man das vielleicht für sich reflektieren kann oder was waren, also du hattest ja im Intro gesagt, für dich war irgendwann auch nach 20 Jahren und so einer Veränderung der Punkt da, wo du gesagt hast, sehr reflektiert, passt das noch? Also braucht es immer so einen Reflexionspunkt oder wie finde ich raus als Saskia jetzt, was mich wirklich antreibt?
Also ich glaube, die meisten von uns gehen oder kommen irgendwann mal zu einem Punkt, wo wir merken, es ist irgendwie nicht ganz stimmig. Also ja, ich kann hier funktionieren, ja, ich habe tolle Kollegen um mich herum, aber so wirklich zufrieden bin ich nicht. Und das ist oftmals ein Indikator, dass man dann gerne mal nachforscht, ja, was würde mich denn zufriedenstellen? Will ich 4 Tage nur arbeiten? Will ich entsprechend mehr im gemeinnützigen Verein vielleicht partizipieren? Will ich vielleicht einen Beitrag leisten in bestimmten Ländern, wo vielleicht Bildung gebraucht wird und. Also man geht dann da sehr schnell oder kommt dann durchaus schnell auf solche Gedanken. Aber wie finde ich denn meine tatsächliche, ich nenne es jetzt mal Einzigartigkeit, damit ich da klarer bin? Und für mich bricht sich das runter in 4 Bestandteile. Ich werde jetzt ein bisschen systematisch gerade da jetzt das erklären. Weil oftmals glauben wir einfach, dass ein Purpose heißt, ja, ich will jetzt Kindererziehung besser machen und werde jetzt entsprechend Eltern mit einem Programm beseelen, damit sie ihre Kindererziehung besser wird. Und das ist mein Purpose. Und ich kriege dann oft die Frage, es gibt doch nicht nur einen Purpose, Julia. Wie kann ich denn sowas sagen? Vielleicht bin ich in 10 Jahren ganz woanders, dann habe ich einen anderen Purpose. Und deshalb, also nochmal zurück zu der Systematik, glaube ich, muss sich Purpose in 4 Bestandteile runterbrechen. Um genau das, weil ich auch der Meinung bin, man kann nicht nur ein Purpose im Leben haben, man wird mehrere Purposes haben. Aber was heißt das? Ich glaube, wir werden geboren mit etwas, was uns auszeichnet. Und das kann man als die eigene Essenz, ja, was ist die eigene Essenz, beschreiben. Diese eigene Essenz, da bekommt man Indizien darüber, wenn zum Beispiel du kommst in einen Raum, bist da relativ fremd, vielleicht in einem Meetup oder so, und jemand kommt auf dich zu und sagt, Mensch, du lächelst so fröhlich oder du bist so eine frohe Natur oder ich erlebe dich irgendwie so gesprächsfröhlich, was auch immer. Und das sind oftmals Indizien für das, was dich ausmacht, was dich einzigartig macht. Und ich glaube, jeder von uns hat hier oder da mal auf irgendeine Party oder sonst wo mal so eine Rückmeldung bekommen. Das sollte man sich festhalten, weil oftmals, zumindest in meinem Fall zum Beispiel, werde ich oft gesagt, du wirkst immer so ruhig und so ausgeglichen. Und ich so, was? Das stimmt doch gar nicht. Aber vielleicht ist das so in meiner inneren Natur, bin ich so eine ruhige und ausgeglichenere Person. Und das sollte man bewahren, weil das sind tolle Einsichten für einen, die einem diese Essenz, also Punkt 1 in den Purpose-Definition, ausmachen. Dann gibt es daraus ableiten, wenn ich diese Essenz in mir kenne, wie bringe ich das ins Wirken? Also was bringe ich denn tatsächlich in die Welt? Was kann ich, und jetzt bleibe ich bei meinem Beispiel, wenn ich jetzt wirklich diese Ruhe und diese Ausgeglichenheit habe, wie könnte ich das in die Wirkung bringen? Und das könnte sein, dass ich dann entsprechend einfach Zustände in Balance bringe oder Chaos in Ruhe verwandle. Das ist die Art und Weise, wie ich mit meiner Essenz was ins Wirken bringen kann. Und der dritte Bestandteil ist, wo möchte ich das denn? In welchem Kontext möchte ich das denn einsetzen? Und bleibe ich bei meinem Beispiel, bei mir könnte es sein, ja, im Kontext Business, Wirtschaft, Transformation, vielleicht da, wo Chaos ist in der Wirtschaft, kann ich wieder Balance oder Ruhe reinbringen. Das ist der Kontext, in den ich tätig sein möchte, also quasi so meine Mission, wenn man so will. Und dann gibt es noch der vierte Bestandteil, welche Botschaft steckt denn dahinter? Und in diesem Beispiel könnte es sein, dass ich dann sage, wenn wir entsprechend Ruhe in diesem Chaos bekommen, dann können wir auf unsere neuen Ziele hinarbeiten. Das wäre die Botschaft dahinter. Und so setzt sich dann, kann man logisch und irgendwie strategisch denken, okay, wie paketiere ich das jetzt in ein Purpose Statement, ja, damit das alles so nicht in vier Bestandteile ausgelegt ist. Aber was mir wichtig ist, ist, dass man einfach das versteht, weil dann die Möglichkeit besteht, in diesem dritten Abschnitt oder Bestandteil nochmals den Kontext zu verändern. Vielleicht sage ich irgendwann mal, Ruhe und Balance möchte ich gerne in Schulen reinbringen. Ich möchte nicht mehr in der Wirtschaft tätig sein, sondern in Schulen. Und damit kann ich mein Purpose insgesamt verändern, aber die Essenz und diese Wirkung, die ich schaffe, bleibt immer mir treu, weil das macht mich letztendlich aus.
Du hast es am Anfang auch schon gesagt, dieses Streben nach Sinn und nach Purpose wird immer den jüngeren Generationen zugeschrieben. Ja. Das heißt immer, die Gen Y und die Gen Z, die laufen überall rum und wollen jetzt nur noch sinnvolle Sachen machen. Ist das wirklich so oder ist das nicht auch ein Stück weit, sag ich mal, einfach zu sagen, das ist jetzt halt für die jungen Mitarbeiter?
Ja, also ich glaube auch, das ist nicht wahr. Ich glaube, dass wir das Glück haben, dass diese Generation es laut gemacht haben, aber dass es letztendlich in uns allen schlummert. Also ich kann nur für mich sprechen, also bei mir war es ja genauso. Und leider bin ich nicht mehr Gen Y. Und dass ich mich nur nicht traute, das zu sagen. Ich habe gedacht, ich muss so funktionieren, ich muss entsprechend einfach karrieremäßig weitermachen und da die Bedingungen und die Anforderungen an mich einfach erfüllen, ob ich sie gut oder nicht gut oder nicht sinnvoll fand. Und Gott sei Dank kam eben mit den jüngeren Generationen diese Fragezeichen hoch, warum müssen wir das denn alles so machen? Und Gott sei Dank hat mir Technologie oder die Digitalisierung, die es auch noch ermöglicht, nochmals anders auf die Art des Arbeitens zu schielen und vielleicht den Augenmerk dann auf die Sinnhaftigkeit dessen, wie wir Sachen tun, in Frage zu stellen.
Lass uns nochmal zurückgehen zum Unternehmenskontext. Hast du ein Beispiel von einem Unternehmen, wo du sagst, okay, die haben das Thema Purpose wirklich ernst gemeint, die haben das gut umgesetzt und da sieht man auch ein Stück weit, wie sowas im Unternehmen funktionieren kann?
Ja, also es gibt eine Firma, über die ich sprechen kann und noch eine andere Firma, wo ich noch nicht sagen kann, wer das ist, aber ein Beispiel, was ich daraus ziehen möchte. Und zwar, also die erste Firma, Axel Springer, die mit der Personalabteilung vorangegangen ist und erkannt hat erstmal, wenn wir jetzt in unserem Personalbereich nicht verstehen, wofür wir stehen und warum wir etwas machen, dann können wir unseren Menschen hier auch nicht helfen, so ungefähr, also ein bisschen platt jetzt gesagt. Aber sie haben auch erkannt, dass sie nicht nur für sich Insellösungen bauen sollten, sondern das im Kontext, wofür und warum gibt es denn überhaupt Axel Springer? Und somit war der Personalchef, der dann in dieser Rolle neu dazukam, gewillt, seinem Vorstand davon zu überzeugen, dass Purpose einfach einen zunächst mal strategischen Standpunkt einnehmen muss und letztendlich auch von dem Gesamtunternehmen angegangen werden sollte. Und sie haben dann den Weg gewählt, dass sie repräsentativ und pilotenmäßig erstmal den HR-Bereich damit oder da starten, um dann zu sehen, wo sie landen und dann das in weiteren Teilen des Unternehmens zu bringen. Und ich weiß, dass dieser Weg erstens, auch wenn der Start und das Formulieren und dann das ins Handeln zu bringen, die leichtere Aufgabe ist, aber jetzt seit gut 1,5 Jahren, fast 2 Jahre, sie natürlich Höhen und Tiefen erlebt haben. Und wie bringen wir denn alle Menschen mit? Und der Vorstand, der mal 2 Schritte vor und dann wieder 1 Schritt wieder zurück mit diesem Thema dann gegangen ist, dass das kein leichter Weg war oder ist, dennoch mehr und mehr eine Haltung hervorgebracht hat und eine Klarheit, warum sie das tun und das Wissen vor allem, dass das ein langer Weg sein wird. Und inzwischen wird das auch auf Vorstandsebene sehr stark gepredigt und entsprechend in die Unternehmen reingetragen. Läuft das alles rund? Nein. Ist das alles schon gesetzt und klar? Nein. Aber sie verstehen das als ständiger Weg. Und als Korrektiv sind wir hier auf den richtigen Weg, wenn wir nochmals auf unseren Purpose schielen. Was ich sehr spannend fand bei einem zweiten Kunden, da haben wir uns gefragt, okay, wen nehmen wir denn alles mit in diesem Prozess? Und normalerweise gehe ich immer rein und sage, wir müssen einen Querschnitt des Unternehmens bilden, um dann mit diesem Team repräsentativ den Purpose nicht nur zu erarbeiten, sondern dann auch ins Handeln zu bringen. Und in diesem Fall hat dieser Kunde sogar seinen Vertreter aus dem Aufsichtsrat reingebracht, was phänomenal war. Ich mich noch nicht mal traute, das zu fragen, sondern sie von sich aus das machten. Und ich, das ist ein großes Familienunternehmen, die ja einfach überzeugt sind, dass wir das, wenn, dann richtig machen. Und alle Player, auch unseren Aufsichtsrat oder unser Familienrat, der durchaus groß ist, mit einbringen müssen. Sonst stoßen wir immer wieder an Grenzen beziehungsweise an alten Denkweisen und Verhaltensweisen der Dividende, der Shareholders und so weiter. War großartig. Sie sind jetzt am weiteren Arbeiten und wissen, also so wie der CEO mir sagte, wir werden noch einen Teil der Tränen durchgehen müssen, aber wir sind absolut gewillt und gestärkt, jetzt diesen Weg zu gehen. Und was ich einfach merke immer wieder und die Rückmeldung, die ich bekomme, die ich jetzt gar nicht so an die Glocke hänge, aber immer wieder erkenne und eigentlich viel mehr darüber sprechen sollte, das sage ich jetzt, ist, dass diese Reise, die Unternehmen dann beginnen, durch den Querschnitt des Teams, was gebildet worden ist, eine unglaubliche Motivation und auch ja gegenseitiges Verstehen und Verständnis schafft. Und dass dann ein wirkliches Miteinander beginnt. Also ist natürlich noch eine lange Reise, aber sie beginnt da. Und wenn man eben mit dieser Ernsthaftigkeit und mit dieser Offenheit dem begegnet, kann das wirklich ein Unternehmen beflügeln zumindest.
Ich glaube, auch die beiden Beispiele verdeutlichen wirklich gut, wenn man Purpose ernst meint, ist das ein sehr, sehr langer Prozess, der auch mal wehtun kann und der iterativ ist und nicht, jetzt genau. Mal platt gesagt, der 2 Tages Purpose-Workshop und danach die PowerPoint.
Genau.
Lass uns auch nochmal auf das Thema Führung gucken. Wie ist denn der Zusammenhang für dich? Also welche Rolle spielt Purpose für erfolgreiche Führung in Zukunft?
Erstens, schnell beantwortet, sie spielt eine sehr große Rolle in meinen Augen. Aber ein bisschen ausgeholter. Ich erarbeite gerade für mich, was ich glaube, ich nenne das im Moment so Arbeitstitel Leadership Operating System der Zukunft. Was braucht es denn? Erstens ein Sinn oder das Verständnis des eigenen Sinns oder ein Selbstverständnis. Was und warum bin ich? Aber auch 3 weitere Qualitäten. Zum einen Präsenz, die heißt natürlich für den anderen auch präsent sein, aber auch für sich präsent sein und sich die Zeit zu nehmen im Hier und Jetzt und nicht gleich im nächsten Meeting zu sein. Und gleichzeitig aber auch Mitgefühl, weil durch Mitgefühl wir dann wirklich in Beziehung treten und dann auch wirklich schaffen zusammen. Und dann die 3. Qualität, Mut zu fassen und wirklich mit Mut, ohne, sag ich mal, übermütig zu sein, aber mit Mut wirklich Sachen neu anzugehen und anzupacken. Genau, und ich arbeite gerade so eben dieses Leadership Operating System. Das sind die 4 meines Erachtens Qualitäten, die es braucht. Da sind noch ein paar Subqualitäten dahinter. Aber wenn wir das wirklich als Führungskraft, Führungspersönlichkeit verinnerlichen, dann glaube ich, und jetzt bringe ich so diese männlichen und weiblichen Qualitäten ein, dann glaube ich, vereinen wir sowohl das männliche Prinzip, was wir bislang in der Wirtschaft gelernt haben, mit einem weiblichen Prinzip, was es braucht, um wirklich Veränderungen zu schaffen.
Ich bin voll bei dir, was das Leadership Operating System, cooler Arbeitstitel, nebenbei angeht. Wie passt das denn aber jetzt mal ein bisschen überspitzt gefragt zu unserer sehr veralteten Denke von KPIs, Zahlen? Führungskräfte sind ja eigentlich immer getrieben von irgendwas. Mit dem Ziel, am Ende kriegst du die Schulterklappe mehr, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt oberes Management.
Ja. Ja.
Wie passt das?
Ja, also es wird aufeinander stoßen und ist natürlich nicht gleich anpassungsfähig, weil es braucht eben diesen Mut, dann einiges an dem System zu verändern. Und ich will nicht sagen, dass kommt auch nicht in meine Denke vor, dass wir nicht mehr KPIs oder nicht mehr Zielformulierungen oder jetzt auf das neudeutsche Wort OKRs zu gehen, die braucht es weiterhin, weil wir schon Orientierung brauchen. Aber wie wir diese bestücken, und damit sind auch OKRs sehr schön, hat sich zu verändern. Und dass wir nicht nur auf das eigene Ziel ausgerichtet sind, sondern dass wir viel mehr gemeinsam Ziele formulieren, die sich auf diesen Sinn zurückbesinnen oder beziehen. Und dass wir nicht nur getrieben sind, höher, schneller oder schneller, höher, weiter und noch mehr Geld verdienen, sondern hoffentlich dann erkennen, eigentlich habe ich hier einen Beitrag zu leisten, der zum Teil mir auch wieder zurückfließt, aber ebenso in der Gesellschaft von Nutzen ist.
Was ich mich jetzt noch frage, ist, wenn du sagst, jeder Mensch hat so seine eigene Essenz, was ihn ganz, ganz einzigartig macht. Als Führungskraft, finde ich, sind wir dann schnell bei dem Thema Potenzialentfaltung. Also inwiefern weiß ich als Führungskraft, was die Essenz meiner Mitarbeiter ist und wie schaffe ich es, sag ich mal, denen so ein Ökosystem zu schaffen, dass die sich dann auch wirklich entfalten können. Wie wichtig, glaubst du, wird das für, sag ich mal, Interpretation von Führung auch in Zukunft?
Also ich glaube, und da beziehe ich mich jetzt eben auf diese Qualität des Mitgefühls und Präsenz, ich glaube, wenn wir das wirklich lernen und üben und ausüben, dann werden wir den Gegenüber, sprich unser Mitarbeiter oder Teammitglied, mehr Raum schenken können und erkennen, was ihm oder sie tatsächlich beflügelt, wo ihre Kompetenzen sind und dann da schauen, wie kann man dem unterstützen. Aber wenn ich nicht in dieser Präsenz oder nicht in diesem Mitgefühl bin, dann bin ich nur auf mich irgendwie ausgerichtet und dann ist es mir eigentlich egal, wo der andere ist. Und deshalb werde ich es nicht schaffen, den anderen wirklich Raum zu geben, sein ganzes Potenzial zu entfalten. Im schönsten Falle wäre es, dass dann durch diese Präsenz und in dem Mitgefühl zu gehen, dass ich dem anderen, wenn er oder sie nicht selber dahin schauen kann, auch da, wir sprechen ja schon davon, so Mentorship-Rolle, einfach da eine Unterstützungsrolle zu sein, zu gucken, was dieser Person die ausmacht. Und vielleicht durch Gespräch Impulse zu geben, nicht Antworten, aber Impulse zu geben, wo er oder sie sich weiter erkunden kann oder sich selbst nochmals anschauen kann. Das wäre schön, aber dafür sollten wir oder wünschte ich mir, dass wir als Führungskraft eben genau diese Qualitäten lernen. Ich weiß, was ich bin, wofür ich stehe, warum ich in dieser Rolle, in diesem Kontext tätig sein möchte. Aber ich bleibe präsent, ich bleibe im Mitgefühl mit dem anderen, damit ich es genauso für den anderen tun kann.
Ich glaube, das stellen wir bei allen Diskussionen, egal ob das Kulturwandel ist, ob das New Work ist, ob das auch das Thema Sinn ist, immer wieder fest. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir können nicht, ohne die Organisation anzufassen, sagen, wir wollen diese neuen Themen treiben und vice versa. Also genau. Das eine braucht das andere. Bevor wir auf die letzte Frage mit den konkreten Tipps gehen, welche Rolle spielen denn deiner Meinung nach Führungskräfte für den Purpose des Unternehmens? Also sind die Wegweiser, sind die Botschafter für diesen Purpose? Und inwiefern muss sich dieser Purpose auch widerspiegeln in deren Führungsverhalten?
Also sie sind schon, die spielen eine wichtige Rolle. Erstens wünsche ich mir, dass jede Führungsperson, Führungspersönlichkeit, ein CEO, ein Geschäftsführer, ein Inhaber, erkennt, warum und wofür er genau oder sie in dieser Rolle gerade steckt und was er oder sie entsprechend damit bezwecken möchte. Und ohne diese Erkenntnis ist ein Unternehmenspurpose nicht machbar. Von daher spielt die eine Person oder dann auch die Führungsebene eine große Rolle dabei. Und ich leider nicht, also schon den Versuch gestartet habe, aber immer wieder feststelle oder immer wieder die paar Male feststelle, es wird uns nicht gelingen, wenn nicht die Führungsebene mit einbezogen ist. Allerdings wäre es verkehrt, wenn die Führungsebene für sich irgendwo in geschlossenen Räumen das dann erarbeitet und dann sozusagen aufdoktoriert und sagt, Kinders, hier ist das Ergebnis, lasst uns jetzt mal machen. Das wird auch nicht funktionieren. Von daher ja, gilt es eben, dass die Führungsebene sich aufmacht, andere partizipieren lässt in diesem Prozess, aber die Führungskraft, die Führungsperson, die Führungsebene muss bereits für sich zumindest individuell verstehen, warum bin ich denn eigentlich hier? Und wenn diese Person feststellt, ich bin eigentlich nur hier, weil ich einen tollen Status habe, ich gut Geld verdiene, ich viele Verbindlichkeiten noch habe, die ich durch diese Position sicherstellen kann, dann ist das nicht richtig. Aber das ist ein schwerer Weg, sich dem den Rücken zu drehen. Insofern ist das auch sensibel, natürlich mit umzugehen.
Und verlangt auch viel Mut.
Und verlangt eben viel Mut, ganz genau.
Super, vielen lieben Dank bis hierhin. Wir fragen zum Abschluss immer nach so konkreten Tipps oder Hacks, was man jetzt konkret sich mitnehmen kann. Ich glaube, da war ganz, ganz viel, sagen wir mal, Food for Thought drin. Aber wenn ich jetzt als Führungskraft mir bewusst machen möchte, okay, was treibt mich denn in meinem Führungsverhalten? Wie gehe ich das an? Wie finde ich vielleicht auch besser raus, was meine einzelnen Mitarbeiter treibt? Hast du da irgendwie Tipps, wie man das angehen kann?
Genau, also erstens, bevor ich mich an den Mitarbeiter wende, würde ich tatsächlich raten, fange mal bei dir erstmal an. Und da gibt es für mich drei immer ganz prägende Fragen, die, wer möchte, sich wirklich mal hinsetzen kann. Es braucht nicht länger als eine halbe Stunde sein, aber diese Fragen einfach mal für sich zu beantworten. Und die erste Frage ist, wann in welche Situation habe ich mich in der Vergangenheit am erfülltesten gefühlt?
Okay.
Wann war das? Wie war diese Situation? Was geschah da? Das einfach mal so vor Augen zu führen. Wann bin ich denn wirklich im Flow? Wann geht mir sozusagen die Sachen einfach so von der Hand, ohne dass ich drüber nachdenke und dass Zeit keine Rolle spielt? Was passiert da? Und was waren Sachen, die in meiner Kindheit mich immer bewegt haben? Was habe ich denn aufgegriffen? Welche Bücher haben mich fasziniert? Welche Tätigkeiten, welche Sportarten, welche Tiere, was auch immer? Wovon war ich immer begeistert als kleines Kind? Und sich einfach mal diese drei Fragen aufzuschreiben, so deskriptiv wie möglich beantworten und dann im Nachgang zu schauen, wo gibt's da Muster? Wie ein Datensatz. Und dann bist du der Algorithmus, der einfach sucht, ja, wo kann ich was einfach an Zusammenhängen finden. Und das wird dir nochmals hoffentlich eine Reaktion geben, wo du wirklich erfüllt, zufrieden, glücklich sein kannst. Und ebenso, wenn du das für dich machst, dann kannst du das mal mit deinen Mitarbeitern machen. Und der andere Tipp wäre ein ganz, ganz leichter Hack, und zwar in Meetings. Ich kenne zu viele, die immer wieder sagen, die Meetings sind nicht sinnvoll. Da mal 2 Minuten kurz mit Stille beginnen und dann, vorausgesetzt, es gibt eine Agenda und es gibt eine klare Zielorientierung, was dieses Meeting soll, dann in das Meeting hineinsteigen und dann sehen, was passiert.
Cool, vielen lieben Dank. Ich challenge euch jetzt alle mal, das mit den drei Fragen zu machen. Ich werde das mit Sicherheit auch selber mal machen. Ich glaube, das ist echt spannend.
Erzählt Julia, mir dann bitte danach.
Ja, absolut. Schreibt Julia alle LinkedIn-Nachrichten am besten. Genau. Dann wir verlinken natürlich einmal die Website von Soulworks in den Shownotes und Julias LinkedIn-Profil. Und Julia, vielen lieben Dank
für
deine
dir,
Zeit,
Saskia.
Und für die ganze Inspiration.
Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank.